Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du hier einen Gastbeitrag des Podcasts Pato aufs Ohr von Privatdozentin Dr. Christiane Kümpers und Professor Sven Perner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei
Pato aufs Ohr,
der Podcast, der Ihnen die Pathologie mal etwas anders näher bringt und so praktisch erlebbar macht. Ich bin Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie und natürlich damit auch Facharzt für Pathologie.
Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Christiane Kümpers, ebenfalls Fachärztin für Pathologie und frisch gebackene Privatdozentin. Uns beide verbindet neben der Leidenschaft für unser Fach und eine langjährige Zusammenarbeit gleichzeitig die Begeisterung für das Vermitteln von Wissen rund um die Pathologie.
Charlotte, wir haben heute einen spannenden Fall von einer Frau, die 67 Jahre alt ist. Und das Material, das wir von der Frau bekommen haben, kommt aus der Gynäkologie. Die klinische Diagnose und Fragestellung lautet Postmenopausenblutung, Frage nach Dignität. Und als eingesandtes Material schreiben sie Material aus dem Korpus. Der makroskopische Befund ist damit auch relativ langweilig. Da steht dann hier mehrere Gewebsproben zusammengelegt, 2,2 cm groß. Charlotte ist immer die Expertin für die mikroskopischen Befunde.
Jo, alles klar. Also, jetzt muss man sagen, für so ein Apparat sind so 2,2 cm schon mal gar nicht so wenig. Häufig ist das, was da sozusagen rausgenommen wird von den Kollegen, weniger. Von daher ist das schon mal so ein bisschen auffällig tatsächlich. Mhm. Aber die Mikroskopie wird jetzt spannend. Also wir haben durchs Mikroskop geguckt und haben Folgendes gesagt. Zur Darstellung kommen Abschnitte von Korpusendometrium mit zugunsten der Drüsen verschobenen Drüsen-zu-Stroma-Verhältnis. Mhm. Dann Übergang in Infiltrate atypischer Epithelien mit überwiegend glandulärem Muster, mit Drüsenkonfluenz und sogenannter Rücken-an-Rücken-Lagerung. Damit keine Stromalamellen zwischen den Drüsen erkennbar. Keine soliden Wachstumsmuster. Die Zellkerne vergrößert, hyperchromatisch, gering bis mäßig anisomorph. Immer wieder plattenepitheliale Abschnitte mit Zellen mit weiten, polygonalen, eosinophilen Zytoplasmasäumen.
Ja, wunderbar. Also, gehen wir mal auf das erste, im ersten Satz ein, wo du schreibst, man sieht Korpusendometrium mit zugunsten der Drüsen verschobenen Drüsen-zu-Stroma-Verhältnis. Normal ist ja das Drüsen-zu-Stroma-Verhältnis beim normalen Korpusendometrium so 50-50. Und wenn jetzt mehr Drüsen als Stroma vorliegt, das ist schon pathologisch. Aber mal für sich alleine genommen, können wir daraus noch keine Diagnose machen. Richtig.
Genau, das ist jetzt nur erstmal so auffällig. Genau.
Dann schreiben wir, okay, mach du weiter.
Genau, dann wird es aber spannend, weil wir sagen, dann atypische Epithelien, die glandulär wachsen, also die drüsig wachsen. Da kann man sich also praktisch wie so Kringel vorstellen, wie Tubuli, wenn man so möchte.
Man bezeichnet auch immer gerne im Angloamerikanischen als Donuts.
Ja, genau. Ja, so genauso. Wie so ein Donut sehen die aus. Und wir sagen, dass wir eine Drüsenkonfluenz sehen mit Rücken-an-Rücken-Lagerung. Und ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man sonst eigentlich Drüsen hat. Und um die Drüsen herum ist Stroma und dann kommen irgendwann wieder Drüsen, kann man sich vorstellen, dass wenn diese Drüsen eben konfluieren, da sieht man, was auch im nächsten Satz beschrieben ist, zwischen den Drüsen keine Lamelle von Stroma mehr, sondern die liegen direkt aneinander und das nennt man eben auch Rücken-an-Rücken-Lagerung. Und das ist immer pathologisch. Also das ist so praktisch das Kennzeichen fürs Adenokarzinom des Endometrium, dass die sozusagen so eng liegen.
Genau, also bleiben wir beim Bild der Donuts. beim Donuts, wenn die Donuts, mehrere Donuts auf dem Tisch so halbwegs gleichmäßig mit ausreichend Abstand liegen, das wäre normal. Und wenn sie alle zusammengeschoben sind, ohne dass da noch Luft zwischen den Donuts bleibt, das ist sozusagen die fehlenden Stromlamellen zwischen den Donuts. So kann man sich das Ganze vorstellen.
Genau, die sind richtig aneinander, die könnte man jetzt auch nicht mehr auseinandernehmen, außer oder das ist, es klebt alles furchtbar sozusagen.
Ist sozusagen Donuts zusammengebacken sind.
Genau. Genau, und dann ist eben die Frage, sieht man nur solch drüsigen Strukturen oder wachsen die Zellen auch anders? Und das wird im nächsten Satz gesagt, nämlich keine soliden Wachstumsmuster. Mhm. Solide würde heißen, man hat nur ein Rasen von Tumorzellen aneinander, ohne dass man so Drüsenstrukturen sieht. Und das ist später wichtig für das Grading. Deshalb wird das mit beschrieben. Mhm. Dann der nächste Satz, was eben praktisch auch die Atypien nochmal darstellt. Die Zellkerne sind vergrößert, hyperchromatisch und eben pleomorph. Also kein Kern gleicht so dem anderen, sondern es sieht alles durcheinander aus.
Genau, das erste war ja die Beschreibung, das mit den ganzen Donuts, das war die Beschreibung der Architektur, worauf eben dann auch dann, woran auch dann das Grading abgeleitet wird. Und das, was wir gerade besprochen haben, ist eben die Beschreibung der einzelnen Zellen, Tumorzellen.
Genau, das ist immer die zwei Komponenten, einmal die Zytologie, die Zellebene und einmal die Architektur, genau. Und dann geht's noch einmal mit einer Beschreibung weiter. Das ist für die Diagnose gleich so ganz typisch auch, nämlich die Beschreibung, dass man immer wieder Abschnitte sieht, wo man den Eindruck hat, die Zellen sehen aus wie Plattenepithelien. Und das beschreibt man sozusagen, dass diese Zellen eher weite, polygonale und so eosinophile Zytoplasmasäume haben, also wirklich aussehen wie Plattenepithelien, was ja jetzt per se nicht so logisch ist, würde man ja denken, ne, fürs Endometrium.
Ja, guti. Genau. Dann können wir schon eine erste Begutachtung machen. Und da haben wir dann geschrieben, Corpus Endometrium mit Infiltraten eines Adenokarzinoms. Das steht jetzt erstmal so dran, Corpus Endometrium mit Infiltraten eines Adenokarzinoms. Da haben wir noch gar nicht mal gesagt, von woher das Endometriumkarzinom steht. Wir haben noch nichts zum Grading gesagt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist beim Endometriumkarzinom, dass wir eine Aussage treffen zu den Mismatch-Repair-Enzymen. Nämlich die sind dann auch später wichtig für die weitere Ableitung einer Therapie. Deswegen, was haben wir gemacht, Charlotte? Wir haben Immunhistochemie gemacht. Wir haben P53, also den Tumorsuppressor P53 untersucht. Wir haben den Östrogenrezeptor untersucht, den Progesteronrezeptor. Das ist ja wichtig, auch zu sagen, ob das Adenokarzinom wirklich aus dem gynäkologischen Bereich kommt. Wir haben P16 untersucht und PAX8. Da geht es dann auch um die Abgrenzung, ist ein Endometriumkarzinom oder ein Cervixkarzinom. Es gibt ja auch Adenokarzinome in der Cervix. Und dann haben wir die Viererpalette für die Mismatch-Repair-Enzyme gemacht, nämlich das MLH1, MSH2, MSH6 und PMS2. Charlotte, führt uns doch mal durch, was wir da gefunden haben.
Mhm. Genau, also wir gucken jetzt die immunhistochemischen Färbungen so nacheinander durch und beschreiben jetzt Folgendes. Die Tumorzellen mit kräftiger nukleärer Positivität gegenüber PAX8, das spricht für Ursprung im inneren weiblichen Genitale.
Ja, richtig klassischer Marker, um den Tumorursprung im weiblichen Genital zu definieren.
Hm? Genau. Dann geht's weiter. Der Östrogenrezeptor wird in 100% der Tumorzellen, der Progesteronrezeptor in etwa 60% der Tumorzellen exprimiert.
Was leiten wir davon ab?
Auch, dass es sozusagen gut zu Endometrium passt. Das wäre zum Beispiel auch für endozervikale Adenokarzinome ja ungewöhnlich. Genau. Also einmal hat es diagnostischen Wert und zum anderen aber auch später sozusagen therapeutischen Wert mit der Frage, wie kann man sozusagen auch therapieren? Und dann ist auch wichtig, ob ein Karzinom praktisch die Hormonrezeptoren Östrogen, Progesteron exprimiert oder auch nicht. Da haben wir zum Beispiel auch mal eine Folge über das Mama-Karzinom gemacht. Das hatten wir zum Beispiel auch schon da erzählt. Also kann auch therapeutische Relevanz haben.
Und Östrogen- und Progesteronrezeptor eben spricht für Organe und davon abgeleitete Tumoren, die eben unter der Östrogen- oder Progesteronregulation liegen und haben wir damit eben hier bei 100% Östrogenrezeptor und 60% Progesteronrezeptor auch damit bewiesen. Mhm.
Dann geht's weiter. Überwiegend fleckartige P16-Expression ohne blöckförmige Areale. Das ist jetzt einmal wichtig zu wissen bei P16, wie das sozusagen das Färbemuster ist. So kräftig blockförmige Areale im Sinne von, da hat man wirklich im Block ganz kräftig positive Zellen versus so fleckförmig verteilt, hier mal so ein bisschen und da mal so ein bisschen und alles ist eher so auch so mäßig kräftig. Das ist zum Beispiel nicht eine wirklich echte Färbung. Das hilft uns auch nochmal für endozervikal versus Endometroid sozusagen.
Nämlich P16-Positivität, was ja hier liegt, nicht vorliegt, das wäre ja ein Marker fürs Cervix-Karzinom oder das endozervikale Karzinom, weil die meisten Cervix-endozervikalen Karzinome entstehen ja durch die HPV-Viren und die P16-Expression ist ein Surrogatmarker davon. Mhm. Was haben wir noch?
Dann haben wir weiter gesagt, das Expressionsmuster für P53 heterogen spricht für Wildtyp. Dafür muss man sagen, wenn man sagen, das Expressionsmuster für P53 ist heterogen, meint man, wenn man ins Mikroskop guckt, dass manche Tumorzellen das schwach exprimieren, manche so mäßig kräftig, manche vielleicht auch nicht so, aber man würde nicht sagen, und das ist das Wesentliche, worauf es bei P53 ankommt, entweder es ist komplett ausgefallen, also gar keine einzige Tumorzelle macht irgendwas, oder es ist richtig kräftig positiv, das heißt, jede Tumorzelle hat ganz, ganz kräftige nukleäre Anfärbung.
Da kann ich ja was dazu sagen, also P53, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein Tumorsuppressor-Gen. Und entweder der hat einen Ausfall, der Tumorsuppressor-Gen ist ausgefallen, weg, also das Genlocus ist verschwunden im Rahmen der Tumorbildung, dann sieht man auch in der Immunhistochemie nichts. Oder er ist mutiert und das mutierte P53, das baut sich nicht ab und macht dafür nämlich eine starke Expression. Wenn P53 normal erhalten wäre, dann hätten wir eben, wie du gesagt hast, so eine fleckförmige Expression. Genau. Was machen wir mit? Was fangen wir mit P53, ob das jetzt positiv oder negativ ist, in dem Fall an?
Also in dem Fall, diese Palette an Immunhistochemie, die wir jetzt da machen, wenden wir sozusagen immer an beim Adenokarzinom vom Endometrium, weil es auch eben hilft für die Subtypisierung. Sozusagen. Und es gibt, da können wir natürlich später auch nochmal andere Folgen zu machen. Es gibt auch Subtypen vom Endometriumkarzinom, die sind sozusagen per se high grade und die würden eine P53-Mutation sozusagen haben und entsprechend auch immunhistochemisch anders reagieren. Also ein Stück weit machen wir es zur Abgrenzung gegenüber anderen Adenokarzinom als das, was wir jetzt praktisch hier haben. Aber genau. Ich will es noch nicht verraten.
Das erste molekulares Grading kommt hier mit rein, genau. Mhm. Dann haben wir noch unsere Mismatch-Repair-Enzyme MLH1, MSH2, MSH6 und PMS2 untersucht. Was kam daraus?
Genau, und da muss man sagen, wenn die erhalten sind, machen die eine nukleäre Färbung. Und wir beschreiben jetzt, dass die nukleäre Expression erhalten ist für MSH2 und MSH6. Aber wir keine nukleäre Expression sehen von MLH1 und PMS2. Genau. Und das spricht eben für eine Mikrosatelliteninstabilität.
Ja, das ist der indirekte Beweis oder der indirekte Nachweis einer Mikrosatelliteninstabilität über die Mismatch-Repair-Enzyme. Und damit kommen wir dann zur Begutachtung. Infiltrate eines gut differenzierten endometrioiden Adenokarzinoms. Wir geben dann immer noch dabei das Markerprofil an, ER 100%, PR 60%, P53 Wildtypmuster und Mismatch-Repair-Enzyme, Ausfall von MLH1 und PMS2. Also ein mikrosatelliteninstabiles endometrioides Adenokarzinom wäre das, aber damit bleibt es ja nicht. Wir haben ja jetzt wirklich noch die Möglichkeit, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, die Mismatch-Repair-Enzyme sind nur ein indirekter Hinweis auf die Mikrosatelliteninstabilität. Die Mikrosatelliteninstabilität, die können wir auch molekularpathologisch direkt nachweisen. Aber Charlotte, was meinst du, das geht jetzt hier zu weit? Da würde ich fast mal sagen, da holen wir uns mal eine Expertin für das Thema rein, dass die uns was erzählt über die Mismatch-Repair-Enzyme, über den Zusammenhang mit den Mikrosatelliten, was Mikrosatelliten instabil, was Mikrosatelliten stabil bedeutet, was das für Auswirkungen auf die Therapie bei den Karzinomen hat. Und da holen wir uns eine Expertin rein, oder?
Das finde ich eine super Idee, Sven. Danke. Aber, Sven, du kennst mich, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte noch einmal erklären, warum das jetzt ein endometroides Adenokarzinom ist und kein anderes.
Okay, aber mit Aber machst du auch alles kaputt, was ich vorher gesagt habe.
Nee, überhaupt nicht. Aber das müssen wir noch machen. Nämlich dieses Endometroide ist deshalb eins, und theoretisch hätten wir das auch schon im Vorbefund an sich uns trauen können zu sagen, einmal dieses typische Wachstum, glanduläre Muster, also unser Donut-Wachstum sozusagen, und eben diese plattenepithelialen Abschnitte. Die sind ganz typisch für das endometroide Adenokarzinom. Die gibt's so in keinem anderen Subtypen.
Ja.
Und dann wollte ich noch einmal dazu sagen, wir haben ja dann gesagt, wir haben jetzt hier nur drüsige Formation und keine soliden Wachstumsmuster. Dazu muss man sagen, diese plattenepithelialen Abschnitte gehören nicht dazu. Plattenepithel wächst ja auch solide, wenn man so möchte, aber das wird nicht dazu gezählt. Also solide Wachstumsmuster heißt die Tumorzellen an sich und jetzt nicht diese Zellen, die so plattenepithelial aussehen.
Ja.
Genau, und dann haben wir noch gesagt, dass dieses Adenokarzinom, das Endometroide, gut differenziert ist. Und das liegt eben daran, wie das Verhältnis ist zwischen Drüsen und soliden Anteilen. Mhm. Und da ist es so, gut differenzierte, also G1 endometroide Adenokarzinome haben weniger oder gleich 5% solide Anteile. Dann die schlecht differenzierten, also G3, über 50% solide, und die mäßig differenzierten, also die dazwischen liegen, liegen auch dann vom soliden Anteil dazwischen. Also, etwas mehr als 5 bis kleiner 50%.
105, genau. Wunderbar. Also man muss auch sagen, bevor man Immunhistochemie hatte, und so lange hat man Immunhistochemie auch noch gar nicht im Armatorium der Pathologie. Also als ich Patho angefangen habe vor 25 Jahren, da hat es erst so langsam angefangen. Da war es noch ein bisschen Hokuspokus auch noch ein bisschen dabei, viel Experimentelles. Da hat erst so langsam die Immunhisto Einzug erhalten in das Armatorium der Pathologie. Früher hätte man rein an dem HE-Schnitt, wie wir den auch beschrieben haben in der Mikroskopie, auch damals schon die Diagnose Infiltrate eines gut differenzierten endometrioiden Adenokarzinoms gemacht. Aber heute macht man das eben zweistufig, wenn man eben die Möglichkeit hat, mit Immunhistochemie das wirklich zu beweisen, auch dass das endometrioidisch. Und natürlich machen wir ja auch für die weiterführende Diagnostik und Therapie noch die Mismatch-Reparaturanalysen und auch die Mikrosatellitenanalyse. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn wir hier erstmal im ersten Befundung sagen, Infiltrate eines Adenokarzinoms, und dann das erst festmachen über die nachgeschobene Immunhistung.
Genau.
Guti, Charlotte, ja. War's? Also ich wollte jetzt auch mal was sagen. Also hin und wieder passiert es uns ja, dass sich mal einer von unseren Zuhörern und Zuhörern bei uns meldet und sagt, kann ich bei Ihnen mal ein Praktikum machen oder Formulatur oder sonstiges? Ja, genau, das kann man bei uns machen. Und wenn wir zu weit weg sitzen von da, wo Sie studieren, dann können wir Sie auch vermitteln an das vielleicht nächstgelegene Institut oder da einen Kontakt herstellen. Man kann in der Pathologie Formulatur machen. In manchen Universitäten kann man auch das PJ in der Pathologie machen. Wenn Sie da mal irgendwie oder das bei uns machen wollen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir helfen Ihnen da gerne weiter, oder?
Na, aber klar. Wir freuen uns ja über jeden Patho-Interessierten.
Genau. Und sonst würden wir uns interessieren, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden und auch vielleicht mal ein paar irgendwas sagen würden zu unserem Podcast. Unsere E-Mail-Adressen haben Sie ja. Und falls nicht, gehen wir sie nochmal durch. Charlotte, du bist erreichbar unter christiane.kümpers@pathopodcast.de.
Genau, Kümpers aber mit UE.
Ganz klar.
Und du bist das gleiche, nur mit sven.perner@pathopodcast.de.
Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss zusammen und bis bald wieder.
Ja, und wir freuen uns fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss. Mit Patho aufs Ohr möchten wir die Pathologie bekannter und beliebter machen. Falls euch Patho also gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes, Podbean, YouTube oder wo auch immer ihr Patho aufs Ohr hört, total freuen. Bitte auch gerne unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge.
Und erzählt auch gerne weiter, dass Pathologie jetzt auch hörbar ist. Wir freuen uns über eine wachsende Patho-begeisterte Community. Gerne bitte auch eine Nachricht mit Feedback und Verbesserungsvorschlägen an christiane.kuempers@pathopodcast.de oder an sven.kerner@pathopodcast.de schicken.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.